Erfahrungen von Devotees. Interview mit Robert Baskin, Teil 2. Der Weg, das Ziel und die Satya Sai Organisation. Fortführung des Interviews, Offenbarung des Bewusstseins aus der Ausgabe vom November 2025. Aravind, du hast gesagt, dass Swami dich mit mehreren Interviews gesegnet hat. Aber im zweiten Interview hat er dir bereits die ultimative Erfahrung gewährt. Was passierte in diesen anderen Interviews und wie kam es zur Hochzeit mit Diana? Anscheinend ist dies sehr plötzlich angekündigt worden. Wie hast du das akzeptiert? Robert, wenn es mich tatsächlich gewissermaßen überfallen hätte, wäre es schwierig gewesen. Auf jeden Fall weitaus schwieriger, als es tatsächlich war. Aber in dem Jahr, das darauf folgte, hatte ich die Gelegenheit, in nahem und häufigem Kontakt mit Swami zu sein. Er fragte mich in dem Jahr viele Male, möchtest du heiraten? Und meine Antwort darauf war immer dieselbe. Swami, ich möchte Einheit mit dem Göttlichen. Ich möchte mit Gott verschmelzen. Dann sprach er über eine Ehefrau, einen Sohn, der Wahrheit symbolisiert, und eine Tochter, symbolisch für Frieden. Ich nahm dies alles im esoterischen, symbolischen Sinne, verschmelzen mit Wahrheit und Frieden, bis er zu dem Punkt kam, wo er es sehr klar machte, dass er es wörtlich meinte. Mit Swami ist es faszinierend. Jedes Wort, das er sagt, kann sowohl eine symbolische wie auch eine wörtliche Bedeutung haben. Und manchmal erkennt man jahrelang nicht, was die wirkliche Bedeutung ist. Meine zukünftige Ehefrau, Diana, hatte die Weisheit, die Feinheiten seiner Botschaften zu erfassen. Einmal sagte Swami zu ihr, dass jemand nach 8 Jahren zurückkommen wird. Es stellte sich heraus, dass die Person genau 8 Jahre später verstarb. Das war der Augenblick, wo wir verstanden, wie vielschichtig seine Worte sein konnten. Ich erinnere mich an eine Erfahrung aus dem Jahre 1978. In der Zeit reiste Swami oft zwischen Prashanti Nilayam, Ashram in Puttaparthi, und Vrindavan, Ashram in Whitefield, nahe Bangalore, hin und her. Als Devotees folgten wir ihm einfach und reisten so, wie wir es gerade konnten. Eines Morgens nach dem Darshan in Puttaparthi kam Swami zu mir und fragte, wann fährst du? Ich hatte überhaupt keinen Plan abzureisen. Also sagte ich, Swami, erst dann, wenn du es zu mir sagst, dass ich abreisen soll. Er ging still weiter, ohne etwas zu sagen. Am nächsten Morgen fuhr Swami plötzlich nach Vrindavan. Erst dann erkannte ich, dass seine Frage eine wörtliche Vorwarnung gewesen war. Einige Monate später, im Dezember 1978, kam er wieder zu mir und fragte, reist du ab? Ich fragte spielerisch, Swami, reist du ab? Er lächelte und ging in den Mandir. Während der Bhajans an dem Abend hatte ich plötzlich das Gefühl, dass ich ein Taxi für den nächsten Tag buchen sollte. Tatsächlich, am folgenden Nachmittag stieg Swami in sein Auto und fuhr nach Vrindavan. Unser Auto war das einzige, das ihm folgte. Diese Reise zählt nach wie vor zu den mich am meisten bewegendsten Erfahrungen in meinem Leben. 4 Stunden lang folgten wir seinem Auto, wobei hunderte Dorfbewohner die Straßen säumten. Bauern ließen ihre Pflüge fallen und rannten an die Straße, standen dort ehrerbietig mit gefalteten Händen und während sein Auto vorbeifuhr. Es fühlte sich an, als würde die Zeit des Krishna-Avatars wiederbelebt werden. Als der Streitwagen des Herrn durch das Land fuhr die Devotees ihm ihre Ehrerbietung auf dem Weg erwiesen. Aravind, kommen wir zurück zu deiner Hochzeit. Du sagtest, dass du dachtest, deine Worte wären symbolisch gemeint, stellten sich aber als wörtlich heraus. Wie kam es dazu? Hat Swami euch beide zusammengerufen? Robert, ja, genau so. Swami rief mich herein und fragte mich, ob ich heiraten möchte. Ich sagte zu ihm, Swami, ich möchte eine Ehe mit Gott, keine weltliche. Er sagte, dass er eine Frau für mich ausgesucht hätte. Ich sagte zu ihm, dass ich keine Notwendigkeit für eine Ehe fühlen würde. Ich bin für die Selbsterkenntnis hergekommen. Am nächsten Tag rief er mich wieder. Es war die gleiche Unterhaltung. Dann sagte Swami, sogar große Heilige waren verheiratet. Sri Rama Krishna Paramahansa war verheiratet. Der heilige Tukaram war verheiratet. Am darauffolgenden Tag rief er mich wieder, dieses Mal zusammen mit Diana und ihrer Mutter. Er stellte uns im Interviewraum einander vor und sagte, wenn ich eine Heirat in Erwägung ziehen wolle, könne ich mit ihr sprechen. An diesem Abend unterhielten wir uns. Bald danach vollzog Swami selbst unsere Eheschließung, eine einzigartige und göttliche Segnung. Es war uns beiden klar, dass uns diese Heirat vorbestimmt war, vielleicht sogar vor dieser Lebenszeit geplant. Swami war derjenige, der uns zusammengebracht hat. Aravind, zu der Zeit hatte er dir bereits gesagt, dass du heiraten und Kinder haben würdest, nicht wahr, Robert? Ja, er hatte mir das gesagt. Damals verstand ich es symbolisch, doch später stellte es sich heraus, dass es genauso wörtlich zutraf, wie er es gesagt hatte. Aravind, du hast alles zurückgelassen, eine vielversprechende Karriere und ein komfortables Leben in den USA, alles im Streben nach der ultimativen Wahrheit. Und gerade dann, als es so aussah, als hättest du sie gefunden, schickte Swami dich zurück in die Welt, verheiratet, zurück in den Westen. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Hat Swami dich zuvor ausdrücklich aufgefordert, in Indien zu bleiben, oder hast du einfach beschlossen, deinen Aufenthalt zu verlängern? Robert, oh nein, Swami wollte es sehr, dass ich bleibe, und ich wollte das auch. Er gab mir oft den Eindruck, dass ich für mehr als nur 2 Jahre in Indien bleiben würde. Doch während dieses zweiten Interviews im Jahre 1978 legte er einen Plan für meine Zukunft vor. Einen Plan, der meine Rückkehr in den Westen und die Wiederaufnahme meiner Anwaltstätigkeit einschloss. Als ich heiratete, glaubte ich, dass Diana und ich permanent in Indien bleiben würden. Doch Swami sagte zu Diana etwas völlig anderes. Er sagte, kehrt nach der Eheschließung in die Vereinigten Staaten zurück. Ihre Antwort darauf war, Swami, Robert denkt, dass wir hier bleiben werden. Swami lächelte und sagte, du sagst es ihm. Er wollte es ihm nicht selbst sagen. Aravind lächelnd, also seid ihr beide in die USA zurückgekehrt, aber wie du früher erwähntest, habt ihr Swami immer noch 2 bis 3 Mal im Jahr besucht. Robert, ja, obwohl nicht sofort. Vor der Heirat hatten wir beide, Diana und ich, zusammen mit ihrer Mutter nahezu 2 Jahre im Ashram verbracht. Interessanterweise hatte ich sie vorher noch nie gesehen, obwohl wir zur gleichen Zeit dort waren. Die Männer- und die Frauenseite waren getrennt voneinander, natürlich, und mein Fokus lag ganz und gar auf der Wahrheit, die ich suchte. Auch sie hatte mich nur einmal gesehen, während des Sommerkurses im Jahre 1978. Nach unserer Hochzeit rief Swami mich und sagte, nimm Padmanabhaskar. Ich tat es. Dann sah er mir in die Augen und sagte sanft, reist du ab? Am selben Nachmittag, als er im Begriff war abzureisen, sagte er zu Diana, nimm Padmanabhaskar und vergiss Swami niemals. In dem Augenblick an sah Swami mich 4 Jahre und 8 Monate lang niemals an, sprach nicht zu mir, kam mir nicht nahe oder nahm meine Gegenwart in irgendeiner Weise wahr. Es war, als ob ich nicht länger existieren würde. Aravind, das muss schwierig für dich gewesen sein. Robert, es war ein harter Test. Man sagte zu mir, dass nahezu jeder Devotee, der ihm nahe ist, diese Phase zu irgendeiner Zeit durchmacht. Als wir im darauffolgenden Jahr mit unserem neugeborenen Sohn zurückkehrten, ignorierte Swami uns den ganzen Monat, den wir dort waren, vollständig. Ich hatte nicht erwartet, noch wiederzukommen. Ich vergaß Swami niemals, hatte aber das Gefühl, dass er uns dort nicht haben wollte. Einige Jahre später war Dianas Mutter im Ashram und Swami fragte sie nach, wann wir das nächste Mal kommen würden. Das war dann der Zeitpunkt unserer Rückkehr. 4,5 Jahre nach unserer Hochzeit. Aravind, und wie war dieser Empfang? War es so, als ob nichts geschehen sei, wie Swami es oft macht? Robert, genau. Er sah uns mehrere Male während dieses Aufenthalts. Im Punachandra Auditorium sah er mich an und sagte, hab einen Sohn, den ich bereits hatte, und versetzte mich dann in einen Zustand von Glückseligkeit, der 12 Stunden lang andauerte. Klammern dieses bereits detailliert im früheren Teil dieses Interviews in der Novemberausgabe dieses Magazins von 2025 beschrieben worden. Später, als er uns hereinrief, sah er Diana an und fragte, warum ist dein Ehemann so dünn? Sie erwiderte, weil du ihn so unglücklich gemacht hast. Ich fügte hinzu, Swami, du warst sehr streng zu uns, indem du uns die ganzen Jahre ignoriert hast. Er lächelte und sagte nur, Swami hat euch Freiheit gegeben. Das, so verstand ich, war die Freiheit zu wählen, die Freiheit, ihn niemals zu vergessen oder einen anderen Weg zu nehmen. Aravind, das ist so schön und profund. Sogar in der Bhagavad Gita übernimmt Krishna nicht die Kontrolle über Arjunas Leben, bevor er sich nicht freiwillig hingibt und sagt, ich werde tun, was du sagst. Ob wir nun an freien Willen glauben oder nicht, Gott gibt uns diese Freiheit und was du gerade gesagt hast, bringt diese Botschaft mit so bewegenden Worten zum Ausdruck. Robert, ja, Hingabe und freier Wille, das ist ein faszinierendes Thema. Ich hatte die Möglichkeit, dies verschiedene Male mit Swami zu diskutieren. Ich erinnere mich daran, dass man als Westler im Jahre 1979 für eine begrenzte Zeit in Indien bleiben konnte, aufgrund der Visumsbeschränkungen. Ich konnte meines verschiedene Male in Anantapur erneuern. Doch irgendwann musste ich Indien verlassen, um es im Ausland zu erneuern. Daher reiste ich 2-mal nach Colombo, Sri Lanka, einmal im Jahr 1978 und wieder im Jahre 1979, um ein neues Visum zu bekommen. Vor einer dieser Reisen näherte sich mein Visum seinem Ende. Swami kam im Mandir zu mir und fragte, was hast du vor? Was bedeutete, was wirst du tun? Ich antwortete darauf, Swami, ich überlasse es dir. Sofort, sagte er, sehr gut, und drehte sich um, um wegzugehen. Dann plötzlich wandte er sich wieder zu mir und sagte, welches Recht hast du, es Swami zu überlassen? Du denkst, dass du der Körper bist, du denkst, dass du der Geist bist. Wenn dein Körper verletzt ist, gehst du zum Arzt. Wenn du weißt, dass dein Geist Gottes ist und dein Körper göttlich, dann kannst du es Swami überlassen. Bis dahin musst du es entscheiden. Dies war eine tiefgründige Lektion, die wir uns wirklich hingegeben haben, bis wir unsere eigene Göttlichkeit erkannt haben. Müssen wir die Verantwortung für unsere jeweiligen Entscheidungen übernehmen, anstatt zu erwarten, dass Swami sie alle für uns macht. Derzeit saß ich oft während des Darshans da und kontemplierte mich fragend, welcher Weg für mich der richtige sei. Jnana, Weisheit, Karma, Dienen oder Bhakti, Hingabe. Ich empfand, dass es mir an Intellekt und Jnana mangelte, ich zu Ich bezogen für Karma war und dass ich nicht genügend Liebe für Bhakti hatte. Ich fragte mich, wo ich wohl hingehörte. Dann, eines Morgens, als ich so in Gedanken verloren dasaß, ging Swami die Darshan-Reihe entlang. Er hielt vor mir an, presste seinen Fuß gegen meinen, ein stiller Segen, und sagte, Bhakti, 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 Hingabe, 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 und ging weiter. Aravind, also er wählte den Weg für dich. Robert, ja, er stellte das unmissverständlich klar. Dies würde mein Weg sein, Hingabe. Aravind, nun, nach den 4 Jahren, nach dieser Unterbrechung, die wunderbar mit der Erfahrung von Glückseligkeit beendet wurde, bist du auch weiterhin zurückgekommen. Und Swami, ich mache jetzt vielleicht einen etwas schnellen Verlauf. Swami hat sich gezogen und brachte dich in die Organisation. Stimmt das? Robert, ganz und gar. Danach sind wir jährlich zurückgekommen, oft auch 2-mal im Jahr. Wenn es da eine besondere Veranstaltung gab und Swami es uns erlaubte oder uns einlud, sind wir auch ein 3. Mal zurückgekommen. Aravind, wenn du sagst, Swami hat dich eingeladen, was meinst du damit? Hat irgendjemand seine Botschaft überbracht? Oder meinst du es in einem göttlichen, intuitiven Sinn, wie einen inneren Ruf? Robert, ich war niemals jemand, der sich seine Beziehung zu Swami betreffend nur auf Intuition verlassen hat. Meine Verbindung zu ihm war immer sehr direkt, ohne irgendwelche Vermittler. Normalerweise rief er uns, wenn wir kamen, zu einem oder mehreren Interviews, und während des letzten fragte er, wann wir zurückkommen würden. Oder er sagte uns, wann er es wollte, dass wir zurückkommen. Das war seine Einladung. Wenn es ein besonderes Programm im Ashram gab, wies er uns an, dann anwesend zu sein. Wie du weißt, lamentierten die meisten Devotees über Swamis Unvorhersehbarkeit. Er sagte etwas wie, ich werde dich morgen sehen und dann passierte es vielleicht nicht. Wenn sie ihn später fragten, lächelte er und sagte, aber ich habe dich gesehen, du warst in der Darshan-Reihe. Während einer früheren Reise hatte Swami zu uns gesagt, dass er uns sehen würde, bevor wir abreisen. Während unseres letzten Darshans auf dieser Reise saß ich ungefähr in der 15. Reihe. Ich dachte, er wird mich hier niemals sehen. Während dieses Darshans schaute er nicht ein einziges Mal von seinen Füßen hoch. Doch als er um die Kurve auf die Männerseite kam, zeigte er plötzlich direkt auf mich, ohne aufzuschauen, und bedeutete mir, zum Interviewraum zu gehen. Diana folgte von der Frauenseite, die es im Interviewraum kam Swami zu mir und wiederholte jeden Gedanken, den ich während des Darshans gehabt hatte. er mich nicht sehen würde, dort wo ich saß, sagte er. Was auch immer Swami zu dir sagt, wird geschehen. Das war ein Segen. Von da an saß Swami uns, wenn er es zu uns sagte, jedes Mal, ohne Ausnahme. Es war reine Gnade, eine göttliche Zusicherung, die Unsicherheit in unserer Beziehung in Sicherheit verwandelte. Dafür werde ich ewig dankbar sein. Aravind, das ist außergewöhnlich. Ich habe nicht von vielen Menschen gehört, dass sie eine derartige Zusicherung von Swami erhalten haben, dass jedes Wort, das er zu ihm sagte, genauso eintreffen würde, wie er es ausgesprochen hatte. So kommen wir jetzt einmal zur Frage zurück. Wie bist du in die Organisation hineingezogen worden? Und was waren einige der bemerkenswerten Dinge, die Swami dir während dieser Interviews mitgeteilt hat, die dich jedes Jahr zurückgebracht haben? Robert, in den frühen 1980ern, als wir anfingen, regelmäßig zu einem Besuch zu kommen, hatte Dr. Jack Hislop, der erste Vorsitzende und Präsident des amerikanischen Rats, ein Interview mit Swami. Swami sagte zu ihm, dass ich ein Mitglied des amerikanischen Rats werden sollte. Dr. Hislop teilte mir das mit und einige Wochen später bestätigte Swami dies persönlich während unseres Besuches in Indien. Für die nächsten 2 Jahrzehnte hatte ich das Privileg, nachher mit Dr. Hislop zusammenzuarbeiten. Zuerst als regionaler Direktor und stellvertretender Vorsitzender des Satya Sai Rats von Amerika. Darüber hinaus arbeitete ich mit ihm für die Satya Sai Gesellschaft von Amerika zusammen, für Swamis Wohltätigkeitsstiftung in den USA. Im Jahre 1984 ernannte Swami mich zum Direktor der Satya Sai Gesellschaft von Amerika und ich diene seitdem als solcher nun schon für mehr als 40 Jahre lang. Ich erinnere mich an ein Weihnachten in den Mid-80ern, als Westler ihr jährliches Theaterstück vorbereitete. Swami ging zu dem Mann, der die Regie führte, und fragte, bist du der Direktor? Der Devotee erwiderte, nein, Swami, du bist der Direktor. Ich bin nur der Assistent des Direktors. Swami korrigierte ihn sofort. Swami braucht keine Assistenten, nur Instrumente. Diese Aussage hat mich seitdem immer geführt. Wir sind nur seine Instrumente, die seinen Willen ausführen, wann immer und wie immer er es will. Swami benutzte jeden Augenblick, sogar die unbeschwertesten, um zu lehren. Seine Fragen mögen einfach geklungen haben wie, wo kommst du her? Aber jedes Wort hatte eine tiefe Bedeutung, ob in Interviews oder durch ruhige Beobachtung auf der Veranda. Er formte, führte und vertiefte unentwegt unser Verständnis. Als Swami mir erlaubte, auf der Veranda zu sitzen, dieser heiligen Erweiterung außerhalb des Mandirs und seines Interviewraumes, hatte ich den Segen, unzählige Augenblicke göttlicher Interaktion beobachten zu können. Durch solche Momente und durch private Führung zeigte er uns geduldig, wie seine Organisation im Westen seine Liebe und seine Lehre verkörpern sollte. Aravind, es wäre ganz wunderbar, das zu erfahren. Was war Swamis Vision für die Organisation im Westen? Und was war seine Vision für die Organisation als Ganzes? In einem öffentlichen Vortrag, zum Beispiel während seines 50. Geburtstags im Jahre 1975, erklärte Swami, dass es das einzige Ziel der Satya Sai-Organisation sei, alle die Wahrheit wissen zu lassen, dass es nur einen Gott gibt. Es gibt kein weiteres Ziel. Also, welche Richtlinien hat er für das alltägliche Handeln gegeben, um uns mit dem Hauptziel zu verbinden. Robert lächelt. Dies ist wahrscheinlich das Thema einer sehr langen Diskussion. Aber ganz generell wollte Swami, dass seine Organisation und deren Leiter als lebende Beispiele dienen. Als er Diana und mich verheiratete, war seine Instruktion an uns: geht zurück und seid ein Beispiel eines perfekten Devotees. Natürlich ist niemand perfekt, aber das war sein Ideal. Über die Jahre gesehen gab es da viele gute Leute, die Swamis Organisation geführt haben. Manchmal lobte Swami sie als exzellente Beispiele. Zu anderen Zeiten beschwerte er sich über einige. Einmal fragte ich Swami zu einem solchen Leiter: Wenn er ein so furchtbarer Leiter ist und du ihn ernannt hast, warum entfernst du ihn dann nicht? Swamis Antwort darauf: Einige sind Beispiele dafür, wie man sich benehmen sollte. Andere sind Beispiele dafür, wie man sich nicht benehmen sollte. Diese Antwort ist mir im Gedächtnis geblieben. Swamis Organisation könnte niemals perfekt sein. Keine Gruppe von Menschen kann das. Aber das Ziel war es, immer nach der bestmöglichen Darstellung seiner Botschaft und seiner Lehren zu streben, durch Menschen, die sie verkörpern konnten. Ich fühle mich zutiefst glücklich, dass ich jahrzehntelang nahe mit Dr. Jack Hislop zusammenarbeiten konnte. Ein bemerkenswertes menschliches Wesen, ein wahrer Devotee. Dies war vor dem Zeitalter des Internets. Jack schrieb uns wöchentlich Briefe, sprach über Swami und organisatorische Aktivitäten. Er besuchte uns oft. Er lebte Swamis Lehren ohne Ego. Wie meine Ehefrau zu sagen pflegte: Da ist kein Jack. Jedes Gespräch begann mit: Swami sagt. Er hatte Swamis Botschaft vollständig in sich aufgesaugt und praktizierte sie. In den letzten 2 Jahrzehnten ist die Sai-Organisation mit einem weiteren guten Leiter gesegnet worden, Dr. Narendranath Reddy. Es war mir ein Vergnügen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist ein wirkliches Instrument von Swami, ein wunderbarer Vertreter von Swamis Lehren mit unerschütterlichem Glauben an die Realität seiner Göttlichkeit. Der Tatsache, dass auch wir göttlich sind und diese Göttlichkeit erkennen können. Swamis Absicht für die Organisation war immer dieselbe: jedem von uns zu helfen, unsere eigene Göttlichkeit zu erkennen, durch Studium, durch die Gelegenheit, anderen zu dienen und durch Hingabe an die Wahrheit. Dies war Sais Grund, um eine Organisation zu gründen, sowohl in Indien wie auch international. Und wie ich zuvor schon erwähnt habe, betrachtete Swami die internationale Organisation immer als verschieden von der indischen Organisation. Er erkannte an, dass die Bedürfnisse der Devotees in Indien verschieden von denen der Devotees im Ausland waren. Deshalb unterstützte er während seiner Lebenszeit eine Trennung von beiden, eine Struktur, die bis zum heutigen Tag besteht. Aravind: Ja, ich erinnere mich, ein Video mit deiner Rede darüber angeschaut zu haben. Es machte mir so vieles klar. Vor kurzem sah ich mir das Video noch einmal an, circa 1 Stunde und 15 Minuten lang. Die ersten 15 oder 20 Minuten handelten von deinen Erfahrungen mit Swami. Es war so klar. Darum habe ich dir nicht allzu viele Fragen über die Organisation gestellt, denn du hast sie bereits so gut in dem Video beantwortet. Robert: Viele Menschen wissen nichts über Swami, da sie keine Möglichkeit hatten, ihn zu beobachten. Eine seiner einzigartigen Eigenschaften war die fürsorgliche Art, mit der er sich in jedes Detail einbrachte, egal wie klein oder unbedeutend es auch zu sein schien. Ich erinnere mich an einen Vorfall, als das Super Special Hospital in Puttaparthi gebaut wurde. Ich war damit gesegnet, zu der Zeit auf der Veranda zu sein. Nach den Interviews vor den Bhajans rief Swami die Leute zu sich, die an den Bauarbeiten und dem Betrieb des Krankenhauses beteiligt waren. Unverhofft rief er auch mich dazu. Sie sprachen Telugu oder Hindi und Swami sagte: Wir haben einen Gast, sprecht in Englisch. Sie wechselten zur englischen Sprache über und begannen sich über Details zu unterhalten. Swami gab die Farbe für die Bettlaken vor, grün. Er skizzierte, wie viele Achtelmeilen und Meter an Gras gepflanzt werden sollten, wo man die Pflanzen für die Landschaftsgestaltung, die Beleuchtung, Eingangsbereich beziehen kann, jedes Detail. Ich denke, dass der Grund, warum ich gerufen wurde, nicht nur darin liegt, mich an dem Segen der Extrazeit mit ihm zu erfreuen, sondern auch, die außergewöhnliche Aufmerksamkeit zu beobachten, die er jedem Aspekt seiner Arbeit gab. Dieselbe sorgfältige Fürsorge wurde auch auf seine internationale Organisation ausgeweitet. Er wusste, was existierte und was er wollte. Vor seinem Ableben sorgte er dafür, dass alles für die Zukunft der Organisation geregelt war. Unglückseligerweise dachten einige Menschen, dass sie die Autorität hätten, zu verändern, was er geschaffen hatte. Zum Glück hatten sie keinen Erfolg dabei. Aravind, ja, auch das ist ein Teil seines göttlichen Spiels. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie keinen Erfolg dabei hatten. Robert, du hast gesagt, dass du alles aufgeschrieben hast, was Swami zu dir oder in deiner Gegenwart gesagt hat. Das macht mich so neugierig. Aber wie du sagtest, das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Wir sprechen jetzt schon seit fast 100 Minuten miteinander. Bevor wir enden, kannst du mir das Versprechen geben, dass wir uns wieder treffen werden, virtuell, oder wenn ich im November in die USA komme, sodass du mir ein paar dieser Kostbarkeiten erzählen kannst? Robert, ich empfehle dir, dass du Dianas Bücher liest, göttliche Erinnerungen an Satya Sai Baba und göttliche Lektionen von Satya Sai Baba. Sieh zu, dass du das Buch Göttliche Lektionen bekommst. Das ist ein wunderbares Buch, das viele ihrer Erfahrungen wiedergibt, die viel zahlreicher sind als meine, sowie auch viele meiner eigenen aus meinen Notizen und Journalen der letzten Jahre. Es ist eine wunderbare Quelle der Inspiration. Ein Einblick, den wenige Menschen hatten, denn nicht jeder hatte die einzigartige Möglichkeit, so viel Zeit mit Swami zu verbringen und ihn bei seinen Interaktionen mit anderen zu beobachten. Aravind, bevor wir jetzt schließen, habe ich eine letzte Frage. Du bist zu Swami gekommen auf der Suche nach Wahrheit. Swami sagte zu dir, Bhakti Yoga sei dein Weg. Jetzt, wo er nicht länger physisch anwesend ist, was machst du nun bezüglich deiner Suche nach Wahrheit und Selbsterkenntnis durch Bhakti? Ich bin mir sicher, dass das vielen Devotees helfen wird. Robert, obwohl Swami physisch nicht bei uns ist, so ist er doch spirituell sehr bei uns. Weißt du, das letzte Mal, als wir in Indien waren, war Weihnachten, kurz bevor er starb. Wir konnten sehen, dass er körperlich abgebaut hatte. Doch es kam uns nie in den Sinn, dass das Ende nahe war. Während dieses letzten Darshans, als er die Saikulwand Hall verließ, auf dem Weg zu seiner Residenz, stoppte sein Auto nahe am Tor, wo Diana saß. Er hatte seinen Fahrer anhalten lassen, sagte zu ihr, Swami geht nirgendwo hin. Es war eine vorausschauende Bemerkung, angesichts der Tatsache, dass er den Körper nur wenige Monate später verließ. Und ich denke, dass er das sagte, um ihr und allen Devotees zu versichern, dass, obwohl er sich nicht mehr in der physischen Form befindet, er uns niemals verlassen hat und es auch niemals tun wird. Er ist nirgendwo hingegangen. Er ist jetzt bei uns und wird es auch immer sein, bis zum Ende unserer Tage. Aravind, vielen Dank, Robert.